Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Hallo, hier spricht seine heillose Durcheinanderigkeit. Papst Felo der Erste. Seid gegrüßt, Urbi et Orbi. Die Sage der Schweinskanonade. Sagt euch das was? Mir auch nicht. Aber 1631, wer weiß, wer gerade da Papst war, im 30-jährigen Krieg, das kann man rausfinden, belagerten die Schweden die Trimburg, denn dort bin ich gerade, stehe auf meines Daches Zinnen und blicke mit vergnügten Sinnen. Und wollten sie durchaus hungern zur Aufgabe zwingen, also die Schweden, als nur noch ein einziges Schwein auf der Burg vorhanden war. Ein Schwein, was macht man mit? Ja. Ein einziges Schwein und 10 Tonnen Tiefkühlpizza. Ließ es der wackere Kommandant Tobias Eberlin, wegen Eber wahrscheinlich, braten und die Stücke auf die Schweden hinunterschießen. Die sind nicht auszuhungern, dachten die Schweden und zogen ab. Jawohl. Ah, ich ziehe auch gleich ab. Es ist ganz schön kalt heute. Wir sind hier heute auf der Trimburg. Und in Erinnerung an die Schweinskanonade gibt es hier auch gerade nur Schwein. Heute wird die Trimburg, die jedes Wochenende von einem anderen Verein bewirtschaftet wird, vom Ortsverein der CSU bewirtschaftet. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Hier, halt das so schön. Ich bin hier in einer kleinen Turmruine. Nett. Ah, ich bleib hier, auch wenn es halt. Aber hier ist gerade nicht so windig. Oh. Und mal von den vielen Torten abgesehen, ich habe noch nie zum Mittagessen so viel Torte und Kuchen gegessen, aber es gibt da echt nur Schwein. Vegetarisch ist für den Ortsverband, den hiesigen Ortsverband der CSU wahrscheinlich gleichbedeutend mit Vogue oder was, keine Ahnung, das ist zu fortschrittlich. Wir sind noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Also gibt Schwein und nicht mal Gutes, wie ich mir habe sagen lassen. Schweinenackensteak und Bratwürste, die eher so, naja, schmecken. Aber dafür ausgezeichnete Torten, nur pff, das ist dann auch schon zu viel. Nun bin ich hier mal um die Burg herum. Die Trimburg, das habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon erzählt, ist eine wirklich schöne Anlage. Und es gibt hier Zinnen, da kann ich auf meines Daches Zinnen stehen. Denn wenn ich erstmal Papst bin, dann gehört das alles mir. Urbi et Orbi. Dann herrsche ich über dieses, über die Welt. Auch hier, man ist katholisch, also gehört ihr mir. So sieht das nämlich aus. Ehrlich, das ist eine ganz... Es ist so albern, das ist mit Donald Trump, aber ich denke da wirklich drüber nach, ob dieser Mensch das nicht am Ende ernst gemeint hat. Alles, was Donald Trump macht und sagt, ist albern und lächerlich und idiotisch, aber wie oft hat man schon gedacht, das kann der unmöglich ernst meinen? Und er hat es ernst gemeint. Der Mann ist das zweite Mal Präsident der Vereinigten Staaten. Beim ersten Mal hat man schon gedacht, das ist ein Witz, das hat der nicht ernst gemeint. Komm, das ist ein, der doch nicht. Der sagt irgendwann Age Badge und hört auf. Das war noch 2015. Da waren wir noch überzeugt davon. Und jetzt? Aber ich glaube tatsächlich, dass das Ganze darauf hinausläuft. 100 Tage im Amt. Und sogar ein dickfälliger und gleichzeitig dünnhäutiger Mensch wie Donald Trump hat einfach mittlerweile begriffen, dass das gerade überhaupt keinen Spaß macht. Oh nein, es kommen Kinder. Wo sind Schweden, wenn man sie braucht oder die irgendjemand hier zurückschlagen? Alles, was Donald Trump in dieser Amtszeit gemacht hat, ist irgendwie schiefgegangen. Und sogar dem muss das aufgefallen sein. Wenn sogar jemand, der eine Mischung aus... Sag mal... Das ist so laut. Nein, lass uns! Ich behalte dich da oben auf! Och, warum immer in so einer Frequenz? Was soll denn das?
Thank you.
sogar jemanden wie Trump an dieser Mischung aus Starrsinn, mangelnder Intelligenz und überzogenem Ego, wenn sogar so jemand eingesteht, dass möglicherweise Putin ihn doch angelogen hat. Das muss man vorstellen, der hat da quasi eingestanden, er ist angelogen worden, er hat nicht alles gewusst. Das bedeutet dann wirklich viel. Also dann muss Trump langsam aufgegangen sein. Das ist scheiße, was er dann macht. Und das macht dann keinen Spaß mehr. Und das muss er jetzt noch wenigstens 3 Jahre weitermachen. Der kann ja nicht einfach sagen, ich mache nicht mehr, ich ziehe mich jetzt in den Ruhestand zurück und ich trete zurück. Das könnte der wahrscheinlich machen, keine Ahnung, ob Präsidenten das dürfen oder nicht. Aber es wäre ja ein Eingeständnis von Versagen, dann wäre er ein Loser. Und wenn er dafür Papst wird, ach, der Trumpschen Logik, ach Herrgott, nochmal, müssen die eigentlich so kreischen? Wir sind dann doch geflüchtet. Also ich bin geflüchtet. Die schrecklichen Kinder. Ich möchte mal gerne weniger schreckliche Kinder, also so richtig tolle Kinder erleben. Warum sind alle Kinder, die ich in letzter Zeit erlebe, immer schreckliche Kinder? Das weiß man nicht so genau, aber betrachte das bitte nicht als Aufforderung. Ich weiß, dass ihr eure Kinder für die tollsten Kinder haltet. Ich möchte nicht erleben, dass Leute herkommen und sagen, du wolltest doch mal nette Kinder, coole Kinder, schöne und liebreizende Kinder erleben. Und dann halten mir Leute ihre Kinder ins Gesicht. Ich glaube es euch auch so. Diese Kinder waren besonders schrecklich. Da sind 2 Paraglider gestartet von einer Wiese am Hang. Und eins dieser schrecklichen Kinder hat die ganze Zeit versucht, den anderen Kindern kreischend zu erklären, das sind 2 Homosexuelle, das sind 2 Homosexuelle, ich schwör's bei meinem Leben, das sind Homosexuelle. Ich dachte, was ist denn los hier in diesem Kaff? Und so viel Torte kann man gar nicht essen, um das fehlende Mittagessen aufzugleichen. Ich möchte jetzt Papst werden. Ich habe das beschlossen. Ich werde jetzt Papst. Der größte Bonus ist nämlich, ich finde keine vernünftigen Schuhe. In meiner Größe finde ich einfach keine Schuhe. Das ist ein Problem. Und als Papst kriegt man die Schuhe angepasst. Rot. Rot ist okay. Ich habe da keine Probleme. Vielleicht rote Sneaker, so also orthopädisch maßgefertigt, die ziehe ich sofort an. Außerdem wäre ich ideal für den Beruf. Ich kenne Rom sehr gut. Ich habe es zu Fuß durchwandert, mit Klappstuhl und Zeichenblock. Das kann mir in puncto Demut, kann mir da kein anderer Papst mehr das Wasser reichen. Und ich bringe eine Ukulele mit. An hohen katholischen Feiertagen ist das... bestimmt von Nutzen. Es wird jetzt dann doch schwierig, weiter aufzunehmen, wie ihr merkt. Wir sind gerade hier unterwegs. Auf der Saale mit dem kleinen Saale-Dämpferle. Und ich glaube, da mache ich jetzt mal, da muss ich mal eben oh, jemand kommt und will meinen Segen haben. Oder mein Ticket. Dankeschön. Mein Ticket. Aha, na gut. Muss die Frau eben ohne meinen päpstlichen Segen leben? Wenn sie meint, dass sie das kann. Ich höre jetzt mal auf zu reden. Ihr versteht wahrscheinlich eh kein Wort mehr. Habemus Atemnot. Sumus kurzatmig, weil Habemus zu gut gefrühstückt. Oh Gott, immer nochmal. Ja, ihr merkt, das ist eine sehr zerstückelte Aufnahme diesmal. Gestern waren wir auf der Trimburg, dann in Kissingen, Bad, ist ja Kurort, ist Bad Kissingen sogar Weltkulturerbe, habe ich gestern erfahren. Und ständig abgebrochen und unterbrochen. Und da fällt es natürlich auch schwer, jetzt im Nachhinein so den Faden nicht zu verlieren. Ich hoffe, ich weiß, wo ich etwa aufgehört habe, aber ist eigentlich eh wurscht. Jetzt befinde ich mich einen Tag später in den Wäldereien derer von und zu, also hier im Werneckerwald, Wald, den zukünftigen päpstlichen Wäldereien. Hier habe dann nur ich das Jagdrecht. Interessant, wir hatten gestern Asterix und Obelix geschaut, die neue Serie, und es sind bislang noch keine Wildschweine gejagt worden. Da sind wir wieder bei den Schweinen, wo wir schon am Anfang waren. Keine Schweine gejagt. Das ist das erste Mal, dass ich das in einer bewusst wahrnehme. Sonst werden immer Wildschweine gejagt in allen Comics und Filmen, Trickfilmen. Ich weiß es nicht, wie das bei den Realverhunzungen ist. Ich vermute einfach mal, man ist da jetzt zu sensibilisiert. Es wurde darüber geredet, dass Obelix einen Wildschweinladenhandel aufmacht, aber lebende Schweine, die gejagt und dann verzehrt werden, wurden aus Sensibilitätsgründen wahrscheinlich nicht mehr gezeigt. Sehr interessant. Übrigens keine Spoiler. Ich bemühe mich nicht zu spoilern. Asterix. Kampf der Häuptlinge. Der Kampf der Häuptlinge. Ich glaube eine, wie viele? 6- oder 8-teilige oder 7-teilige? Ich weiß nicht. Also eine Miniserie auf Netflix. Sehr, sehr lustig und unterhaltsam. Total drüber, wie Asterix eigentlich in den letzten Jahren immer total drüber ist. Asterix ist auch wie so vieles nicht mehr als Satire und Parodie auf Reales zu sehen, sondern größtenteils nur noch als Parodie auf sich selbst zu verstehen. Also, naja, gut, aber französische Komödien sind auch schon lange nicht mehr ein Garant für intelligenten Humor, sondern nur noch für krampfigen Humor, und da ist Asterix tatsächlich auch dabei. Interessant, muss ich sagen, sehr, sehr ansprechendes Design. Gerade die Effekte für die Zaubertrank-Effekte sind wirklich, wirklich toll. Die gefallen mir, die sind mal was ganz anderes. Und auch so grafisch sehr interessant. Da ein zum Teil ein sehr wilder Stilmix. Ist interessant, ist spannend, lohnt sich auf jeden Fall, das anzuschauen. Man muss nur so ein bisschen geistig ein paar Stufen hochschalten. Die Geschichte vom Kampf der Häuptlinge, falls ihr die Comics kennt, wie gesagt, ich spoiler nix, das ist spoiler nix der Gallier, wird hier auf mehrere Folgen Serie gestreckt mit einer Vorgeschichte aus der Kindheit von Asterix und Obelix, wie Obelix als Schwächster der kleinen Kinder in den Zaubertrankkessel gefallen ist. Die Geschichte wird erzählt. Dafür, dass man diesen Comic auf mehrere Teile ausstreckt, ist das sehr hektisch erzählt. Lässt sich die Serie wenig Zeit, Ruhe aufkommen zu lassen. Aber wie gesagt, ich bin immer wieder fasziniert, dass der, und da sind wir wieder gleich beim Papst, dass der Pontifex Maximus von Rom, Gaius Julius Caesar, der war tatsächlich in seiner Laufbahn, bevor er Diktator wurde, Pontifex Maximus, oberster Staatspriester. Das Amt des Pontifex Maximus ist tatsächlich genau das, was dann später auf die Päpste von Rom übergegangen ist. Worden ist, wurde, ist, nur ist, nur ist. Ah ja. Aber in der Rückblende wird Caesar auch schon erwähnt. 30 Jahre vor den berühmten, wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Alle Asterix-Geschichten spielen im Jahre 50 vor Christus. Es ist erstaunlich, was in diesem einen Jahr alles passiert. Es ist wie in ein Käfig voller Helden. Da passiert auch alles nur in diesem einen Winter. Entschuldigung. Es kommt jetzt gerade durchs viele Gehen. Ist die Nase schon wieder am Überlaufen. Aber ihr kennt das, ihr seid den Schnolzkummer hier ja gewohnt, Schnolzfix. Und aber 30 Jahre, also die Rückblende, die wir da sehen, das ist dann 30 Jahre vorher, oder ist 20 Jahre? 30 Jahre. Ich glaube, es waren 30 Jahre. Und da wird dann auch schon der damalige Häuptling, der wahrscheinlich der Vater von Majestix, sagt, ja, wir müssen mal schauen, dieser Caesar, den muss man im Auge behalten. Caesar war zu der Zeit, 30 Jahre vorher war der 20, da war der gerade beim Militär, war der irgendwie bestenfalls Stabsoffizier oder so, da war der noch nix. Da war der, glaube ich, zu Beginn seiner Laufbahn, seiner Ämterlaufbahn, nachdem er beim Militär war, oder schon zuvor war er schon ins Priesterkollegium. Ich glaube, kurz bevor 20 war Caesar ins Priesterkollegium gewählt worden und war oberster Jupiterpriester. Das ist nicht viel mehr als ein Prälat oder so, oder so Kirchenvorstand wahrscheinlich. Aber da war der noch weit davon entfernt, Diktator oder Imperator oder irgendwas zu sein. Da war der einfach nur ein kleines Rädchen. Caesar hat auch im Gegensatz zu zum Beispiel seinem Triumviratskollegen Pompeius und Crassus und auch seinem Nachfolger Augustus, hat Caesar die gesamte Ämterlaufbahn durchlaufen. Aber wirklich den gesamten Staatsapparat, alle Ämter, ist der durchgegangen. Hat also hat sich Zeit gelassen, der Gaius Julius. Der hat den ganzen Staatsapparat von innen kennengelernt, bevor er dann Konsul wurde. Morgen. Konsul war für, also das oberste Staatsamt zu Zeiten der Römischen Republik, einer von zwei Konsuln für ein Jahr gewählt, also auch das eine kein uneingeschränkter Herrscher, war für Caesar eigentlich auch nur deswegen wichtig damals, das hat man später erst erkannt, der wollte nicht Konsul werden, wie so viele seiner Zeitgenossen, für die war das höchste der Gefühle, Konsul zu werden. Also auch seine beiden Kollegen aus dem Triumvirat, das Berühmte, war ja das erste Triumvirat, bestand aus Gaius Julius Caesar, aus Pompeius und Crassus, war eigentlich nichts weiter als ein Drei-Männer-Bündnis. Vollkommen private Angelegenheit, hatte keinerlei offizielle Funktion, kein gar nichts. Das war, jeder Kegelclub ist offizieller gewesen, aber die drei haben sich zusammengetan, haben ihre persönlichen Kräfte ins Spiel gebracht. Der eine hatte Geld, der andere hatte Einfluss, der dritte war kurz davor, zum Konsul gewählt zu werden. Das war nämlich Caesar zu der Zeit. Und das haben die zusammengetan. Und während Pompeius und Crassus nach ihren Feldzügen alles dran gesetzt haben, um Konsul zu werden, obwohl sie keine Ämterlaufbahn vorzuweisen hatten und damit die Voraussetzungen für das Konsulat nicht erfüllt hatten. Na, das sieht man mal. Damals war das auch schon so. Wenn man einfach nur mächtig genug ist, dann kriegt man das auch. Die haben das dann auch gekriegt. Das hat lange gedauert. Mit viel Hickhack, aber die haben das bekommen und anschließend saßen die rum und wussten nichts mit sich anzufangen. Caesar wusste, was er mit sich anfangen sollte. Der hat nämlich, nachdem er Konsul war, hat der als Prokonsul, als Statthalter, war das üblich, denn dass ein Konsul nach seinem Jahr im Amt ging, der Konsul in die Provinzen. Hat dann eine oder im Fall von Caesar drei Provinzen zugesprochen bekommen. Das war Gallia Cisalpina, Gallia Transalpina und weiß nicht, Mazedonien, irgendwo noch eins so am anderen Ende der Welt. Das hatte vor allem, sowas war für Caesar aus mehreren Gründen damals wünschenswert, weil zum einen hat das Geld gebracht. Die Provinzen wurden von den Statthaltern regelmäßig ausgeraubt. Was da an Steuern nach Rom kam, war minimal, was sich die Statthalter selber in die Tasche gesteckt haben. Da muss man an Asterix in der Schweiz denken, an den Comic, wenn da am Anfang dieser korrupte Statthalter die Steuern aufteilt. Das ist für mich, das ist für dich und die drei Münzen sind für Rom. So hat Caesar das genauso gemacht. Der hat die Provinzen ausgebeutet, kam als reicher Mann zurück und zwar sehr, sehr, sehr viel später, als er das eigentlich sollte. Denn wichtig war für ihn außerdem, dass in den Provinzen hatte er Soldaten. Da hatte er das Heer, nämlich das italienische Kernland und Rom selber war demilitarisiert. Der hatte in Rom keinen Zugriff auf das Heer. Und das war es, was Caesar eigentlich wollte. Der wollte das Heer unter sich haben. Caesar war ein brillanter Stratege und Feldherr. Die Gallienkreuzzüge und alles. Der hat das hat das Heer an sich gebunden. Seine Legionen waren ihm treu ergeben. Das war ein Machtapparat, den er sich da aufgebaut hat, dadurch, dass er Konsul war. Und da fing das dann tatsächlich an mit den Gallienkreuzzügen, die um die Zeit waren, als also die einige Jahre vor der Zeit gespielt haben, stattgefunden haben, als Asterix gespielt haben. Da fing das an, aber 30 Jahre zuvor war Cäsar noch gar nichts. Da war er noch nicht mal Pontifex Maximus. Übrigens, Machthaber, Majestix, ist meinem Vater aufgefallen. Der hat sich daran erinnert, als Asterix hier bei uns in Deutschland herauskam, war man der Meinung, dass Majestix, der Häuptling des Dorfes, eine Parodie, eine Karikatur von Georges Pompidou gewesen sei, dem zweiten Präsident der 5. Republik, also dem Nachfolger von Charles de Gaulle. Und wir haben uns mal so Bilder angeschaut. Tatsächlich ist der frühe Majestix aus den ersten Comics so von Statur und vor allem aber auch von ganzem Gehabe, das hat er ja beibehalten, dieses pompöse Auftreten, tatsächlich sehr, sehr stark, hat starke Ähnlichkeiten mit Georges Pompidou. Wenn Georges Pompidou einen dicken roten Schnauzbart und lange rote Zöpfe gehabt hätte. Aber ansonsten die große Nase, die buschigen Augenbrauen, auch dieses kräftige Statur. Der frühe Majestix war noch gar nicht so übertrieben dick. Der jetzt hier aus der Serie ist ja eine Kugel, der ist ja breiter als hoch. Der ist dreimal so breit, wie er hoch ist. Und das ist er ja auch in den Comics schon sehr, sehr lange gewesen. Dummerweise kann das mit George Pompidou eigentlich nicht stimmen, denn Asterix erschien in Frankreich und Belgien zuerst bereits 1959 und da war Georges Pompidou noch überhaupt nirgendwo in Sicht. Der ist erst Jahre später von Charles de Gaulle als Ministerpräsident eingesetzt worden und wurde dann später Nachfolger. Und auch wenn Charles de Gaulle, wie mein Vater meint, zwar das gleiche pompöse Auftreten hatte, aber das ist mir auch aufgefallen, ähnlich sah der Majestix jetzt gar nicht. Aber ist ja auch interessant, Asterix war halt schon immer ein Comic, der gerne satirisch bestehende reale Personen, Schauspieler, Prominente, aufgegriffen und karikiert hat. Und weil man das wusste, hat man dann wahrscheinlich in Deutschland den damaligen französischen Präsidenten, ich weiß nicht, oder ob der damals oder zumindest noch sehr oder sehr präsenten französischen Präsidenten Georges Pompidou sofort in Majestix zu erkennen geglaubt. Die Wahrnehmung. Interessant. kommen wir zurück zum Pontifex Maximus. Ich komme da heute noch nicht weg. Wir waren bei Schweine und Päpste. Das ist auch eine schöne Mischung. Hier übrigens gab es auf dem Weg hierher, ist mir aufgefallen, dass hier früher ein Wildschweingehege war an der Landstraße. Man hat nur die Wildschweine gesehen. Das hat mich als Kind immer maßlos enttäuscht, dass dieses Gehege mit dichten Hecken umwuchert war und man da nicht reinschauen konnte. Man hat sie zwar gehört und gerochen, die Wildschweine, konnte sie aber nicht sehen. Und das war für mich als Kind nahezu ein Verbrechen an der Menschheit. Da hat man schon mal Wildschweine und sieht sie nicht. Bah, gemein war das. Gemein! Der Papst, vom Schwein zum Papst. Könnt ihr euch vorstellen, dass man Donald Trump mit eurer Heiligkeit anspricht? Seine Heiligkeit, seine Heillosigkeit, seine Unheiligkeit. Der Papst. Schlimm, oder? Ich weiß, ganz schlimm. Wenn ich mal Papst werde, ich möchte nicht mit eurer Heiligkeit angesprochen werden. Vielleicht mit eurer Seligkeit, wenn es in der Vatikankantine sehr gutes Essen gab und leckeren Nachtisch und ich dann sehr, sehr glücklich und selig bin, dann möchte ich mit eurer Glückseligkeit, der Papst, Felo der Erste und Letzte, angesprochen. Ich habe vor, das Pontifikat so unmöglich zu machen, dass es nach mir aufgelöst wird. Aber das ist die gleiche Qualifikation, die Donald Trump hat. Auch in der Hinsicht bin ich nicht weniger qualifiziert. Eure Heiligkeit wäre mir unangenehm. Vielleicht würde ich sowas wie euer heiliges Blechle oder heilige Scheiße, das würde ich akzeptieren. Da würde ich, das würde ich gutieren mit päpstlichem Wohlwollen. Diese Anrede, heilige Scheiße, wäre mir genehm. Das wäre wahrscheinlich auch die Anrede, die bei einem Papst Donald dem Ersten als erstes und natürlichstes in den Sinn kommt. Ich habe heute einen Artikel in der Zeitung gelesen, also nicht ich, meine Mutter hat ihn entdeckt, wahrscheinlich weil obendrauf Baby drüber stand. Meine Mutter ist nämlich im Gegensatz zu mir nicht der Meinung, dass es Arschlochkinder gibt, es gibt nur Arschlocheltern. Das ist möglich, aber trotzdem sind es die Kinder, die mich nerven. Schlimm. Kaum ein Baby in Donald... noch schlimmer, die vor. Nein! Schreckliche Bilder. Kaum ein Baby in Deutschland heißt Donald. Ja. Langer Artikel. Ich möchte nur eine Stelle vornehmen, warum das so ist. Das wird hier. Donald, der Name leitet sich vom keltischen Domhnall ab. Domhnall mit zwei L ab. Was in seinen Bestandteilen Welt, in Klammern Dumno, und Herrschen, in Klammern Wahl, bedeutet. Also etwa Weltherrscher. Schweinfurter Tagblatt. Quelle. Quelle wahrscheinlich dpa. Nein. Wiesbaden-Freiburg steht hier. Warum, weiß ich nicht. Weltherrscher. Ja, nun gut. Immer schön nach oben streben. Vom Präsident zum Weltherrscher, zum Capus Mundi. Kaput, zum Oberhaupt der katholischen Kirche ist man ja noch nicht ganz. Es gibt ja noch andere Weltkirchen, aber man ist nahe dran. Dann Weltherrscher, und wenn Trump dann keine Lust mehr hat, Papst zu sein, dann lässt er sich zum... Dann ist Gott immer noch eine Möglichkeit. Eine Sekte, ein Kult, der ihn zum Gott ausruft. Das ist auch dann noch möglich. Alles noch drin. Ist alles noch drin. Kann man noch machen. Und eure Heiligkeit, also ich möchte auch nicht heilig gesprochen werden, weil es ist sowieso, da lege ich keinen Wert darauf, auf eine Seligsprechung lege ich wenig Wert darauf, man muss sich ja dementsprechend dann auch irgendwie verhalten. Es ist ohnehin, es ist historisch ohnehin so, dass die Sache mit den heilig und selig gesprochenen Päpsten eigentlich eine Entwicklung jüngerer Zeit ist. Das ist eine Entwicklung, die sich historisch erst im 20. Jahrhundert abgetan hat. Also von den ganz frühen Päpsten abgesehen, da gibt es einige Heilige, aber dann spätere Päpste bis hin zum 19. Jahrhundert wurden kaum welche heilig gesprochen. Es wäre den meisten Leuten auch einfach absurd vorgekommen, dass ein Staatsoberhaupt, der Papst war ja das Oberhaupt des Kirchenstaates, der diesen Kirchenstaat regieren musste und damit auch unangenehme Aufgaben erledigen musste, wie Kriege anzetteln, Kreuzzüge ins Leben rufen oder Menschen hinrichten lassen. Räuber wurden im Vatikanstab hingerichtet. Ich glaube, das ging noch bis ins 19. Jahrhundert so. Und das darf man jetzt Donald Trump nicht sagen, sonst versucht er altes Kirchenrecht. Habe ich das schon erzählt? Habe ich wahrscheinlich schon erzählt. Das ist also, mit der Heiligsprechung. Aber andererseits, ich bin sicher, wird der Papst, schafft das auch, dass man ihn heilig spricht. Das ist ja bei Wojtyla auch passiert. Nee, oder selig? Ich weiß es nicht mehr genau. Der war da eigentlich auch nicht für geeignet, nur weil er immer den Boden abgeleckt hat. Das ist ehrlich kein Grund, irgendjemanden heilig zu sprechen. Nee, ich weiß nicht. Ansonsten, wie gesagt, ich habe die Qualifikation. Ich bin geimpft. Nein, ich habe das neulich falsch. Freudsche Fehlleistung in der letzten Folge. Ich wollte sagen, ich bin getauft, nicht geimpft. Geimpft bin ich auch, aber braucht man ja dann nicht mehr mit dem direkten göttlichen Segen. Solange man nicht auf J.D. Vance trifft, kann einem nichts mehr passieren. Ich bin getauft. Die Zeit nunmehr 52 Jahre praktizierender getaufter Heide. Und wie gesagt, ich würde auch wieder in die katholische Kirche eintreten, wenn ich dann ihr Oberhaupt werde. Weil ich glaube, ganz ehrlich, als Papst, das weiß ich jetzt zwar nicht genau, aber zahlt man als Papst noch Kirchensteuer? Wahrscheinlich nicht. Also wäre es okay. Ich sehe nicht gut in Weiß aus. das sieht bei mir scheiße aus, aber das habe ich ja auch mit allen anderen gemeinsam, die allen anderen Päpsten und Donald Trump in seinem Golf-Outfit weiß, steht keinen von denen. Also passt das auch. Und ich trage nicht gerne aus, sagen wir, wie formuliere ich das jetzt undelikat, aus medizinisch bequemen Gründen, Gründen Medizin, gesundheitlicher Bequemlichkeit, trage ich nicht nur sehr ungern Hosen mit engem, die eng im Schritt sind, weil das tatsächlich seit einigen Jahren nach Nachfolge einer der Operationen sehr schmerzhaft ist und ich müsste mich da eines kleinen Eingriffs unterziehen, der an und für sich harmlos ist, allerdings auch sehr unangenehm und das schiebe ich schon sehr lange vor mir her. Und wäre ich nun Papst und würde dann so eine Soutane tragen, wäre diese Sache, wäre dieses Problem von alleine gelöst. Der Wind weht, wo er will, unter der Soutane. Der Heilige Geist, le vent souffle où il veut, um bei den Galliern zu bleiben. Der Heilige Geist weht, wo er will, unter der Soutane ist alles frei. Außerdem muss man ja auch noch damit rechnen, damit sich nicht der Fall der Päpstin Johanna wiederholt. Ist nicht historisch belegt, aber die Legende existiert nach wie vor, dass es eine Päpstin gab, die während einer Prozession ein Baby bekommen hat und dadurch hat man es dann gemerkt, irgendwann muss es ja auffallen. Damit sich das nicht wiederholt, muss man ja wohl, ich weiß nicht, ob es da ein Protokoll gibt, dass also irgendein armer Prälat vorher so einen Kontrollgriff unter der Soutane vornehmen muss, um zu schauen, ob der zukünftige Papst auch wirklich alle Qualifikationen mit sich bringt. Also katholisch sein und einen Penis besitzt, vorzugsweise den eigenen. Und da wir von der katholischen Kirche reden, können wir jetzt die Gender-Diskussion hier auslassen, bis es soweit ist, dass die katholische Kirche einen Transpapst akzeptiert. Habe ich es hoffentlich geschafft, das Pontifikat abzuschaffen und die katholische Kirche aufzulösen. Andererseits, bis es auf natürlichem Weg soweit ist, würde das eh noch so 1-2 Jahrhunderte dauern. Also es muss wohl nach wie vor ein Cis-Papst sein. Kann man nichts machen. Aber diese Qualifikation, die bringe ich mit. Also ich wäre bereit. Macht jetzt was. Lasst euch in liebe Nibbler und Nibblerinnen jetzt in dem Fall leider nicht. Das ist diskriminierend, aber kann man jetzt nicht machen. Ihr könnt euch tarnen, solange ihr keine Kinder kriegt. Kinderkrieg, wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, wie die katholische Kirche weiß, wie man sowas überprüfen muss. Ich glaube, sehr viel weiter sind die da auch noch nicht. Was das betrifft, diese Erkenntnis. Könntet ihr euch jetzt noch in den Konklave wählen lassen? Das sind, wie viele, da sitzen eine Menge Leute drin, habe ich gelesen. Wie viel? 100? 150? Irgendwas? Also auf jeden Fall dreistellig. Wahnsinn. Und lasst euch da reinwählen und wählt mich zum Papst. Ich habe Zeit. Ich bin Rentner. Ich habe sonst nichts zu tun. Ich könnte jetzt die katholische Kirche leiten. Papst Felo, der Erste, Letzte und Einzige. Ich bin zu Größerem bestimmt. Also normalerweise eher zu größerem Bauchumfang. Aber auch dazu bin ich bestimmt. Erfülle ich auch diese Würde, diese Bürde. Ja. So, was soll ich sonst noch sagen? Im Moment erstmal gar nichts. Ich verabschiede mich jetzt auch noch nicht direkt von euch, weil mir fällt garantiert eh gleich wieder irgendwas ein. Und da es eh schon so ein zerstückelter Podcast ist, kann ich auch einfach mal kurz diese Aufnahme beenden und mich dann später gegebenenfalls bei euch verabschieden. Boah, hab ich einen Haufen Scheiße gerade geredet, meine Güte. Gut, aber das ist ja auch, das qualifiziert mich auch nach wie vor noch für den Posten des Papstes. Das habe ich mit anderen Päpsten, mit meinen Vorgängern, vielen meiner Vorgänger durchaus gemeinsam und vor allem Es ist nach wie vor die gleichen Qualifikationen, die auch Donald Trump für das Amt mitbringt. Und theologisch bin ich mindestens genauso bewandert, wenn nicht mehr. Theologisch ist das auch nicht wichtig. Man muss als Papst nicht unbedingt Theologe sein. Da war Ratzinger eher die große Ausnahme. Der war ja ein reiner Theologe. Der war Leiter der Inquisition, wenn ich mich so richtig erinnere. Wir hätten da wieder einen deutschen Papst. Das würde wahrscheinlich eher gegen mich sprechen. Das spricht wohl auch gegen Kardinal Marx, von dem ich gerade gehört habe, dass er sehr, sehr, sehr hoch im Kurs steht momentan. Allerdings eben wohl halt dann der nächste deutsche Papst. Ist allerdings ein sehr fähiger Mann, was ich mir habe sagen lassen. Ein Reformator, jemand, der eher liberal ist und wohl nach... ja, ein vernünftiger, guter Papst werden könnte und nicht so ein, nicht unbedingt der Papst, nicht unbedingt der Kardinal von New York. Übrigens, Kardinal Marx, der unter Franziskus die Finanzen geleitet hat. Das wird dann in Zukunft der Gregor machen. Ich habe schon beschlossen, den Gregor, den ernenne ich zum Kardinal. Und dann kann er sich um meine, Kardinal Gregor wird sich dann um die päpstlichen Finanzen kümmern. Und da kann sich dann sein Fitness-Tracker dann über die, da schaut dann keiner so genau hin, ob er sich den Fitness-Tracker dann über die Vatikanstaatskasse kauft. Wenn ihr das noch nicht versteht, dann wartet noch ein paar Tage, eine Woche oder so, dann kommt in Data sein Hals die Folge mit dem Fitness-Tracker und dem Einhorn. Jawohl, ein Einhorn mit einem Fitness-Tracker. Also ich würde Gottesdienst eher halten lassen, weil ich Gottesdienste eh nicht gerne mag. Also da würde ich dann einfach nicht stören. Ich sitze dann irgendwo im Hintergrund auf meinem päpstlichen Stuhl, habe dann so kleine, ich habe meine AirBuds verloren. AirBuds. Die kleinen Kopfhörer sind weg. Ich finde die nicht mehr, wie ärgerlich. Aber da bin ich sicher, Kardinal Gregor wird irgendwas an den Finanzen drehen. Und dann höre ich mir dann während der Gottesdienste seinen Podcast an. Dinge von kirchlichem Interesse heißt das dann. Jawohl. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Was wollte ich denn noch? Ich wollte noch irgendwas. Was haben wir denn gestern noch gesehen? Ach ja, ja, ich habe... jetzt kommen... Ja, ab... Okay, wir kommen wieder zu den Kindern. Apropos Arschlochkind. Päpste, Schweine und Arschlochkinder. Von den drei Themen kommen wir heute nicht weg. Und jetzt kommen wir definitiv in die Spoilerzone, wo ich warnen muss. Spoilerwarnung. Ich habe gestern, haben wir uns auch, und ich habe mir extra meinen blöden Fire Stick mitgenommen und den umständlich am Fernseher meiner Eltern angeschlossen und zum Laufen gebracht. Das war eine Qual, bis dieses Ding endlich lief, damit ich mir gestern die aktuelle Folge Doctor Who anschauen konnte. Die vierte der neuen Staffel, Lucky Day, Glückstag heißt die. Und was für eine Scheißfolge war das denn? Bah! Ich weiß nicht, vielleicht wäre sie erträglicher gewesen, wenn ich sie auf Englisch hätte anschauen können, aber das war die steifste, hölzernste, furchtbarste Synchro, die man sich überhaupt vorstellen kann. Grässlich, ehrlich, absolut schrecklich. Und die Folge selber, die war ja wohl wirklich das Letzte. Also, das ist eine Doktor-Light-Folge, das ist auch eine Companion-Light-Folge. Wer tritt auf? Ruby Sunday, die Companion der letzten Staffel, die ja auch okay war. Nur es ist halt nun jetzt auch so, wenn alte Companions bei Doctor Who wieder auftreten, das ist immer ein bisschen tricky, das ist mal so, mal so. Entschuldigung. Ich habe einen päpstlichen Frosch in meinem päpstlichen Hals. Habemus Hüsterchen. Das ist halt mal so, wenn alte Companions wieder auftreten. Das passiert ja, das passiert recht häufiger, seit die Serie 2005 gestartet hat, kam das immer wieder mal vor. Vorher wüsste ich es nicht, ob in der klassischen Serie, glaube ich, sind Companions, wenn die weg waren, waren sie einfach weg. Entweder gestorben oder waren weg, sind einfach weggeblieben. Bis auf den Brigadier, den Chef von UNIT, Alistair Gordon Lethbridge Stewart, Vater von Kate Stewart, der jetzigen Chefin von UNIT, der kam tatsächlich immer wieder. Und es war auch sehr schön, da hat man sich auch immer wieder gefreut, wenn der später immer wieder mal aufgetaucht ist. Weil ein großer Sympathieträger der Serie. Die Folge gestern war auch so eine UNIT-Folge, nur so insgesamt so selbstreferenziell. Und wie gesagt, Companion. Wenn Companion auftauchen, während gerade ein anderer Companion da ist und es halt wie in der Folge so ist, dass durch den neuen Companion komplett der Platz weggenommen wird. Belinda Chandra ist eine tolle, starke Figur, die super zu dem Doktor passt. In ihrer erwachsenen Art, aber eben nicht langweiligen Art, bildet die einen tollen Gegenpol zu dem immer etwas überdrehten Doktor. Und die hatte am Anfang der Folge 3 Sätze und war dann weg. Und der Doktor hatte 3 Sätze und war dann weg und kam dann am Schluss nochmal wieder für eine Standpauke, für eine Moralpredigt. Boah! Die hatten in der letzten Staffel, gab es auch schon eine Dr. Light-Episode mit Ruby Sunday, Millie Gibson heißt die Schauspielerin, und 47 Yards, glaube ich. Und das ist eine verdammt gute Episode. Das ist eine wirklich tolle Episode, die ich großartig finde. Und das hat hervorragend funktioniert, dass da der Doktor am Anfang der Episode plötzlich verschwindet, weg ist. Und Ruby ihr Leben ohne den Doktor zu Ende leben muss, mit einem wirklich schweren Geheimnis, das sie umgibt. Und erst am Schluss findet sie den Doktor wieder. Wie gesagt, wir sind immer noch in der Spoilerzone, deswegen darf ich das sagen. Ich werde aber auch nicht mehr dazu sagen zu 47 Yards. 47? Ich glaube 47, irgendeine Zahl. Oder 40? Nee, 40. 47 ist die Star Trek-Zahl. Ah, die mystische. Egal. 42, das ist per Anhalter durch die Galaxis. Nur, das war eine gute Folge. Das gestern war keine gute Folge. Die aktuelle ist keine gute Folge. Die geht halt darum, was macht Ruby jetzt, nachdem sie mit dem Doktor unterwegs war. Und sie kommt mit ihrem Leben nicht zurecht. Ja, okay, schön. Das hören wir jetzt aber auch nicht zum allerersten Mal. Das haben wir auch schon von vielen anderen Companions gehört. Das war schon in der 2006, zweiten Staffel des ersten Reboots von Doctor Who. Oder zweiten, wenn man den Film von 1996 mit Paul McGann als ersten Reboot. Die Serie läuft ja durchgehend durch. Das ist ja kein Reboot in dem Sinne, dass sie von vorne anfängt, sondern es ist ja durchgehend seit 1963 läuft die Serie durch. Also es ist immer eine kontinuierliche Geschichte, die erzählt wird, auch wenn sie zuweilen nicht immer unbedingt kontinuierlich klingt, aber das ist eine andere Sache. Aber auch 2006 oder 2007 ist schon Sarah Jane Smith plötzlich wieder aufgetaucht und die war in den 70ern oder 80ern Companion des Doktors. Class Reunion, Klassentreffen. Und auch da war es dann so, die aktuelle Companion Rose Tyler mit ihrem Anhängsel Mickey ist da ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber das hat funktioniert. Die beiden haben sich da ergänzt. Das hat auch so eine Dynamik gegeben. Da ist der Doktor und Mickey kommentiert das, als sich irgendwann Rose und Sarah Jane, die sich erstmal so gar nicht abkönnen. Wer bist du jetzt? Du bist die Neue? Aha, die werden aber auch immer jünger, ne? Ach, und du? Wie lange ist das her, was du warst? Vom Krieg noch? Ach mal! Und als sie sich dann vertragen und Mickey das, und weil sie sich, die zwei Frauen verstehen sich dann darüber, dass sie sich über die Marotten des Doktors austauschen. Macht der das bei dir auch? Ach, bei dir hat er das auch schon gemacht? Ja, genau! Und dann sehen die ihn, der Doktor kommt um die Ecke gebogen, sieht
Rose und Sarah Jane die Köpfe zusammenstecken, sie drehen sich zu ihm um und fangen das Lachen an. Und der Doktor, was denn? Ach, ihr seid doch scheiße, was denn? Und Mickey kommentiert das, oh toll, die Ex und die Geliebte, beide zusammen, der größte Albtraum eines jeden Mannes. Machen wir doch in Ruhe. Toll. Schöne Folge. Class Reunion. Großartiger Spaß mit Anthony Head, den wir aus Buffy kennen, als böser Schulrektor. Toll. Schöne Empfehlung, wenn man klassisches, aber nicht ganz so klassisches Doctor Who. 2006 kann heute schon als fast klassisches Doctor Who, klassisches New Who, sagen wir mal, sehen will. Ja, nur ist es halt jetzt so, hier wird Belinda Chandra einfach untergebuttert, die ist einfach weg und wir kriegen nur Ruby zu sehen. Auch Sarah Jane hat damals dem Doktor schon vorgetragen, wie sollen wir zurechtkommen, wir Companions? Du zeigst uns die Welt, du zeigst uns das Universum, du zeigst uns Dinge, die wir nie zu sehen geträumt haben. Und dann setzt du uns ab und lässt uns einfach zurück und wir müssen mit unserem Leben klarkommen. Wir müssen damit klarkommen. Wir waren einen Tag zuvor, sind wir noch in Lebensgefahr geschwebt, haben die schlimmsten Monster bekämpft, haben die Wunder des Universums gesehen, haben den Weltuntergang bekämpft. Bei Ruby ist es so, sie hat den Gott des Todes bekämpft. Sie war wirklich, hat die schlimmsten und fantastischsten Sachen erlebt und auf einmal ist das alles vorbei und sie muss irgendwie damit klarkommen. Ja, schön, aber wie gesagt, all das haben wir vorher schon gehört und auch bei Sarah Jane nicht zum letzten Mal und auch wahrscheinlich, ich glaube noch nicht mal zum ersten Mal, denn das dürfte auch bei anderen, vorher dürften eigentlich keine, egal, also sagen wir mal so, nicht zum letzten Mal. Nur hier, ja, Ruby trifft halt diesen Typen, der lässt sich von einem Typen den Podcast einladen, damit sie mit ihm über Unit redet, weil sie jetzt Mitglied von UNIT ist, wenn ich mich richtig erinnere. Also dieser Vereinigung, die England vor Außerirdischen schützt. Große Sache. Und dem Tony Stark Tower oder dem Tower der Fantastischen Vier, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall groß. Dieser Typ ist das Arschlochkind vom Anfang der Serie. Der Doktor und Belinda landen in London, finden raus, es ist 2008 oder 2007, es ist gerade Silvester und sie können so eine Markierung setzen, weil sie müssen ja ins Jahr 2025 zurück und dazu müssen sie so trigonometrische Markierungen setzen, um dahin zu kommen. Und sie treffen da am Rand der Silvesterveranstaltung auf einen kleinen Jungen, der da steht, sie blöde anstarrt, so ein blödes Kind. Zu dem Zeitpunkt ist es irgendwie, es ist ein Arschlochkind. Es tut mir leid. Ich finde dieses Kind schon irgendwie, es ist nicht so ein Arschlochkind wie das sie sind alles Homosexuelle. Arschlochkind von gestern von der Drimburg, aber es ist auch kein sympathisches Kind. Der Doktor versucht sich mit ihm anzufreunden, ihm irgendwas Nettes zu sagen und Belinda fragt, wo sind deine Eltern? Können wir dir helfen? Und der Kind hin und da und glotzt die an. Der Doktor gibt ihm 50 Cent, die er gefunden hat. Hier, guck mal, das ist dein Glückstag. Und das Kind schnappt sich das Geld und rennt weg. So nach dem Motto, ach, du hast mir Geld gegeben, jetzt renne ich weg, sonst willst du es zurück. Das ist auch so richtig, diese Szene wirkt auch wirklich so. Und die ist auch, glaube ich, beabsichtigt so. Denn der Doktor reagiert auch so, aha, okay, gut, dann behalt halt das Geld und okay, wir haben was anderes zu tun. Also es ist so richtig so angepisst, okay, das war jetzt mal kein cooles, nettes Kind, aber was soll's. Und es stellt sich dann raus, dass der Typ dann 20 Jahre später, nicht 20, oder nein, warte mal, also ein, zwei Jahre vor der Geschichte den Doktor und Ruby beobachtet hat, dort von einem Alien markiert ist, dann nochmal die TARDIS gesehen hat und seitdem ist er auf der Suche nach der TARDIS und er sucht das ganze Internet ab und er sucht bei UNIT und A und O, macht ein Riesentheater und das ist wieder so eine Meta-Fan-Geschichte und wir hatten das ja gerade schon mal mit der Meta-Fan-Geschichte mit den Doctor Who-Fans, die in der zweiten Episode in Lux aufgetaucht sind und hervorragend funktioniert haben. Die haben fantastisch gut funktioniert. Das hat richtig Spaß gemacht, diese drei Fans zu erleben. Und ich hatte ja gehofft, die tauchen noch öfter auf und bieten so einen kleinen Kommentar am Ende wieder des Abspanns jeder Folge. Das wäre lustig gewesen. Leider passiert das nicht. Und das ist jetzt eher so eine Meta-Fan-Geschichte, wie wir sie ganz in der ersten Folge des Reboots von 2005 hatten. Da haben wir nämlich auch schon so einen komischen Fan, der dem Doktor auf der Spur ist, im Internet, durch das Internet forscht. Und sagt, ich habe den Doktor hier und da gesehen und ich bin ihm auf der Spur. Das war auch schon so, naja, okay. Das ging noch so. Das war okay. Das war nicht toll, aber es war okay. Und das hier ist irgendwie Edge. Ruby verliebt sich in den Typen. Da ist so eine Romanze und er tröstet sie und ist für sie da, weil sie den Doktor verloren hat. Und dann stellt sich aber heraus, er nimmt sie mit in sein Dorf und inszeniert dann eine Alien-Invasion. Überraschung. Er ist überhaupt nicht nett. Der ist ein Arsch und die Aliens sind seine Kumpels in Kostümen, die nur Unit anlocken wollten. Deswegen hat er sich mit Ruby angefreundet, damit er Unit bloßstellen kann im Internet vor seinen 100.000 Followern und um sich dann auf deren Kosten zu bereichern. Und er ist halt ein Arsch. Er ist ein totaler Riesenarsch. Ein super Riesen, Riesen, super Riesenarsch. Das Blöde ist nur, der war auch vorher schon Arsch. Der war vorher schon unsympathisch. Der war unsympathisch wirklich vom ersten Moment, vom Arschloch-Kind-Moment an über den Arschloch-Freund, über den Arschloch-Liebhaber. Der war einfach, der war eklig, schleimig, unangenehm. Der war eine Wurst. Der war von irgendwie unangenehm über unsympathisch, über schwächlich, über ich weiß nicht was. Das war so jemand, den ich nicht mochte. Und am Ende wird er dann besiegt. Auch so eine Unit-selbstreferenzielle Sache. Und das ist aber auch so, die Folge ist auch langweilig. Die erste gefühlte halbe Stunde ist langweilig. Da sieht man nur dieses Geleiere, dieses Gejammere von Ruby. Oh, der Doktor hat mich gelassen. Und diese komische Romanze. Und es ist langweilig. Und es ist hölzern. Und es ist steif. Und es ist uninteressant. Es ist kein interessantes Skript. Und dann kommt endlich die Action. Und da weiß man aber irgendwie auch schon, dass die ist auch nicht toll. Die Effekte sind irgendwie nicht richtig toll. Wir haben ja schon gesehen, es ist dieses Monster, der Screech oder Grinch oder Witch oder Gritsch oder was wie immer, Screech glaube ich, dem am Anfang der Doktor und Ruby auf der Spur waren. Ruby ist von dem Monster angeschleimt worden, das heißt, der Doktor erklärt ihr, das hat dich jetzt markiert mit Pheromonen, das wird dich dann immer wieder finden, es sei denn, du trinkst hier dieses Antidot, trink das mal, schmeckt lecker, hab dich reingelegt, wirkt aber trotzdem, schmeckt gar nicht lecker, aber jetzt kann ich das Monster nicht mehr finden. Und das Monster taucht dann immer nur, also einmal im Jahr taucht es auf, und weil es den Typen, ich habe echt vergessen, wie der Typ heißt, auch angeschleimt hat, ist es dann auf der Suche nach dem Typ. Der Typ kriegt dann auch von Ruby das Antidot, trinkt es aber nicht. Und es kommt in dem Moment total weak rüber. Ah, ich habe das nicht getrunken, ich wollte cool sein wie der Doktor und dir helfen und. Und dann stellt sich raus, er hat es halt nicht getrunken, weil er ihr eh nicht getraut hat, weil er behauptet, dass Unit alles fake ist, alles fake, weil er halt ein Arsch ist. Das Monster ist aber echt und das Monster kommt dann am Ende, um ihn zu holen. Nachdem er auch noch einen Insider verletzt hat. Das ist so eine Arschloch-Episode einfach. Die ganze Episode ist so eine Arschloch-Geschichte. Und es macht keinen Spaß, so eine Arschloch-Geschichte zu schauen. Er wird dann enttarnt. Aber nachdem man ja schon erlebt hat, wie seine Kumpels in Kostümen von dem Monster gesteckt haben und die Monster überzeugend gespielt haben und sich dann aber die Kostüme abnehmen, dann hast du auch als Zuschauer, wenn das Monster dann in echt auftaucht, auch nicht mehr so richtig diesen tollen Moment. Ah, jetzt ist das Monster echt. Du weißt, da steckt ein Typ ein Kostüm drin, nur halt diesmal nicht Meta, sondern halt nochmal eine Stufe weiter hinter der Kamera. Also das macht, da geht so jede Illusion gerade echt flöten. Und dann wird er gefangen und dann taucht der Doktor nochmal auf, hält ihm eine Strafpredigt, materialisiert die TARDIS um ihn herum, um ihm zu zeigen, wie geil die TARDIS ist. Du kommst nur in die TARDIS, wenn du eingeladen wirst. Ja, dann lad ihn doch nicht ein. Und der Typ ist die ganze Zeit so, grinst immer noch blöd, ich bin doch viel cooler als ihr. Und dann am Ende taucht dann noch diese Frau auf, die immer auftaucht, die vierte Wand durchbricht und sagt, ich bin hier die Chefin vom Gefängnis. Und du hast so das Gefühl, oh nee, jetzt taucht der Kerl am Ende wahrscheinlich nochmal auf. Das ist so ein Gegenspieler, den ich nicht haben will. Der letzte Arschloch-Gegenspieler. Alle will ich sie haben. Missy, den Master, die Rani, die Missy und der Master, das ist der Spoiler. Oder alles, was es gibt an fantastischen Schurken und Schurkinnen und Monstern und allem. Aber noch diesen Internettypen, diesen TikTok-Fake-Betrüger, den doch nicht. Was für eine scheiß blöde Folge. Und es ist auch nicht mal die ganze Unit-Geschichte ist interessant. Die ist, also ich habe es mir mit meinen Eltern angeschaut, weil die sich früher auch gerne mal Doctor Who angeschaut haben, aber irgendwann keine große Lust mehr hatten und das einfach nicht mehr verfolgt haben. Und dann dadurch, dass sie kein Disney Plus haben, hat auch die neuen Folgen alle nicht kannten. Ich habe sie ein bisschen aufgeklärt, worum es geht, wer der Doktor ist und so. Und dann hab ich aber jetzt während der Folge auch nicht nochmal angehalten und lange erklären wollen, was nun eigentlich Unit ist. Die haben gemeint, ja, es war irgendwie schon verständlich, aber es war nicht mal interessant. Und es ist, ich dachte, ich habe ja wenigstens noch diese Selbstreferenz gut verstehen können, weil ich diese ganze Unit-Vorgeschichte miterlebt habe. Aber nicht mal dadurch war das interessant. Wenn man das noch dann, wie meine Eltern, gar nicht erkannt hat, dann hat man echt, gut, aber die meisten Leute, die das jetzt einschalten, haben die Unit-Folgen wenigstens der seit den letzten Specials und den Weihnachtsfolgen und der letzte Staffel gesehen. Aber dadurch wird es nicht besser. Dadurch wird es einfach nicht besser. Das war jetzt eine richtige Griff-ins-Klo-Folge für mich. Und das ist schade, weil es ja eh nur noch so wenig Episoden sind. Die Staffeln sind schon immer so kurz gewesen seit dem Reboot. Und jetzt, da tut jede Folge, die schlecht ist, tut mir richtig weh. Vor allem, wenn es gerade wie jetzt eine Staffel ist, auf die ich mich einfach freue. Bei der es einfach Spaß macht, sich darauf zu freuen, dass Samstag wird, um die einzuschalten. Das ist einfach schade. Kein Lucky Day. So, jetzt machen wir. Ich sitze. Oh, wie spät haben wir es denn? Oh, ich muss nach Hause. Es gibt nämlich dann auch bald Essen. Habemus Hüngerchen. Ich verabschiede mich dann und werde jetzt den Weg aus diesem, aus dem päpstlichen Wald herausfinden. Und verabschiede mich dann jetzt erstmal hier von euch. Vielleicht schalte ich ja nochmal ein. Ach, wie komme ich denn jetzt hier aus dem Gestrüpp raus? So, da. Ah! Gar nicht so einfach. So, Habemus Mittagessen gehabt und Habemus Mittagsschläfchen gemacht. Päpstliches Mittagsschläfchen, sehr wichtig für die Heiligkeit, die Seligkeit und die Frömmigkeit. Obwohl, wie gesagt, ich davon unbeleckt bleiben müsste. Ich glaube Donald Trump wahrscheinlich auch, denn der scheint sich jetzt schon wieder von seinen Plänen verabschiedet zu haben. Er hat sich jetzt, nachdem er sich bereits gestern per KI-Bild, das ist dieses Bild, in dem er sich als Papst dargestellt hat und herausgefunden hat, wie viel Spaß es macht, sein Antlitz auf irgendwelche KI-Körper zu setzen, per KI-Bild mit einer noch viel größeren Kirchengemeinde angelegt. Ich meine, es reicht halt nicht, dass nur die Katholen zu verärgern und zu vergrätzen. Er hat eine noch größere Glaubensgemeinschaft vor den Kopf gestoßen. Die Star Wars Fans, indem er allen ein Happy May the Force to all gewünscht hat, including the left radical left genetics who are fighting so hard to bring Sith Lords, Murderers, Dark Lords, Dangerous Prisoners and well-known MS3D gang members back into your gang members, back into our galaxy. You're not the rebellion, you're the empire. May the Force be with you. Tja, was soll man da jetzt sagen? Was sagt man da jetzt dem großen Kind, dem größten Arschlochkind, dem Kind, das da auf dem Thron des Weißen Hauses sitzt? Mr. President, du, Mr. President,
Nur weil du eine Horde Umstürzler ins Pentagon geschickt hast, bist du nicht die Rebellion. Du bist der Präsident. Du bist per Definition das Empire. Du bist der Imperator. Dass er sich da muskelstrotzend mit Laserlichtschwert vor amerikanischer, also vor zwei amerikanischen Flaggen und zwei Adlern. Es ist eigentlich geschmacklos. Und immerhin, er hat es damit auch geschafft, dass man diesen blöden May the Force be with you Scherz dann jetzt auch endlich mal ad acta legen kann. Das ist ohnehin so ein Schwagerhumor. Es ist kein Dad-Joke, es ist Schwagerhumor. Wenn Donald Trump den benutzt, dann ist der jetzt ohnehin. Also ich glaube, der hat sich damit schon wieder von seinen Plänen, Papst zu werden, verabschiedet. Er möchte ja auch, habe ich jetzt vernommen, zu seinem Geburtstag eine Parade haben. Weil die anderen Oligarchen haben das auch. Mit Panzern. Das ist mit Panzern. Parade mit Panzern. Das kriegt man dann als Papst eher weniger, weil die Schweizer Garde so weit aufzustocken, dass die Panzer haben, wird schwierig. Selbst wenn man möglicherweise irgendeinen Kreuzzug initiieren will. Das weiß man natürlich. Das würde ich zum Beispiel jetzt auf jeden Fall nicht machen. Ich will auch keine Paraden. Ich würde die Leute auch höchstens auf irgendwie Dreirädern oder so vor mir vorbeifahren lassen. Es muss demütigend und lächerlich aussehen. Das wäre allerdings dann auch bei Prozessionen der Fall. Da würde ich ja nur, wie gesagt, Prozessionen sitze ich auch nur im Hintergrund und höre mir in der Zwischenzeit Podcasts an. Nee, lassen wir mal gut sein. Es ist so durchschaubar. Trump war bei Macron zu Gast oder er sieht bei Putin eine Parade oder bei Kim Jong-il und denkt sich, oh, das will ich auch. Er ist zu Gast im Vatikan, im Petersdom, denkt sich, oh, schön hier, das will ich auch. Das will ich auch haben. Ich bin doch jetzt Präsident, da will ich alles kriegen, was ich will. Naja gut, was soll's. Ich hoffe, ihr hört an dieser Stelle überhaupt noch zu und habt nicht zu Recht schon beim letzten Kapitel abgeschaltet. Ich hätte vielleicht irgendwas sagen sollen, dass ich Kapitelmarken habe, bevor ich das mit der Spoilerwarnung mache. Egal. Deswegen höre ich jetzt wohl auch besser auf. Ich wünsche euch noch was. Grüße, Urbi et Orbi, Schwurbi et Schworbi. Geht hin in Frieden. Dank sei ja, wer immer dann Papst wird und Gott der andere. In dem Sinne, gehabet euch. Habemus Kaffee trinken.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.